das war so immer mein innerer Antrieb, geprägt halt eben aus der früheren Erfahrung, dass ich immer so mich gefühlt hatte wie so im zweiten Rang, weil ich dachte, naja, ich bin Hauptschüler, ich krieg das irgendwie nicht so hin und alle um mich herum und ich hatte halt alle meine Kollegen und Freunde, alle Abitur, studiert, super erfolgreich in dem Punkt. Ich war immer so ein bisschen der Outsider, würde man heute sagen. Und das hat mich bis heute immer stark mitgeprägt und das war aber im Nachhinein aus der Retro-Perspektive für mich auch der größte Antrieb dann auch, verdammt nochmal was aus meinem Leben etwas zu machen. Ja.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mittelstandswerk-Podcasts, dem Podcast aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Und heute habe ich einen Gast aus meiner Zunft sozusagen. Ich begrüße heute Matthias Schmidt. Matthias ist CEO von der Fairs Compass Group. Und Matthias, stell dich gerne einmal selber unseren Zuhörern vor.
Ja, gerne. Mein Name ist Matthias Schmidt, 33 Jahre, komme hier aus der Nähe von Karlsruhe. Fast mein gesamtes Leben in der Versicherungsbranche. Und heute Vorstandsvorsitzender oder sprich cooler CEO der Compass Group AG in Karlsruhe. Ja.
Sehr schön. Matthias, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre. Ich weiß ziemlich genau, was die Fairs, oder ich glaube zu wissen, was die Fairs Compass macht. Erzähl doch gerne mal ein bisschen zu eurem Unternehmen. Was ist so euer Business Case? Was macht ihr? Was sind so eure Ziele?
Da würde ich gerne mit dir ein bisschen in die Vergangenheit rutschen, denn ich glaube, wir haben uns in den letzten 3 oder 4 Jahren haben wir uns stetig weiterentwickelt. So 2020 haben wir gestartet als ganz klassisches Versicherungsmaklerbüro hier bei uns in der Nähe auf dem Dorf, auf dem Land, haben regionale Beratungen gemacht etc. Und dann kam meine Co-Founder Renne mit dazu und wir hatten dann 2020 so die Idee, einen kleinen Maklerpool zu gründen. Was heißt das? Also Versicherungsmakler an uns anzubinden und wir servicieren dann mit Digitalisierung, mit Sales, mit Marketing und begleiten eben erfolgreich mit. Bis zum Jahr 2021, Ende 21, Anfang 22, bis wir den ersten kleineren Versicherungsmakler gekauft haben. Also wir haben ein Angebot bekommen von einem Versicherungsmakler und der hatte uns, der hat an uns verkauft, das war ein regionaler Makler und wir hatten den gekauft und da hatten wir ganz, ganz viele neue Insights dann auch dazu und ich habe mich dann intensiver mit diesem Maklerkaufthema beschäftigt, also Versicherungsmakler aufkaufen, Firmen kaufen, sprich MA-Aktivitäten zu betreiben und wir haben dann 2021, 2022 dann die Entscheidung getroffen, wir konzentrieren uns in den nächsten Jahren auf das Zukaufen von Versicherungsmaklerunternehmen in das Integrieren und das Skalieren. Das heißt, wir sind heute eine Gruppe an Versicherungsmaklern, die wir aufgekauft haben. Wir digitalisieren Versicherungsmaklerbestände, also ein bisschen auch Technologie. Wie können wir Daten schneller verarbeiten? Wie können wir Services besser machen? Und so sind wir jetzt mittlerweile über, ja, ich glaube, 100 Mitarbeiter sind das jetzt auch bei uns innerhalb der Group, mit über 100.000 Kunden deutschlandweit verteilt. Und das ist das Geschäftsmodell eigentlich der Compass Group. Darauf konzentrieren wir uns auch jetzt auf die nächsten Jahre. Und kurz zusammengefasst ist das Aufkaufen, Digitalisieren und Skalieren von Versicherungsmaklern, genau.
Spannend. Ich kenne ja die Herausforderung so ein bisschen einmal, weil ich euch ja kenne. Wir haben es selber auch schon mal gemacht. Erzähl uns doch so ein bisschen, du hast ja gerade schon gesagt, wir haben über 100 Mitarbeiter mittlerweile und der Weg ging ja relativ rasant. Also ihr habt ja ein ganz ordentliches Tempo vorgelegt. Aber erzähl uns, wenn du möchtest, doch gerne mal ein bisschen zu Matthias Schmidt, bevor wir gleich näher auf die Compass Group und die Erfolge und vielleicht auch Misserfolge, die es auf so einem Weg gibt. Oder Misserfolg ist vielleicht ein blödes Wort.
Rückschläge.
Erfolg und Rückschläge.
Rückschläge.
oder Herausforderung.
Herausforderung.
Genau, die es gibt. Erzähl uns gerne ein bisschen zu Matthias Schmidt. Also, wo bist du zur Schule gegangen? Wie hat sich dein Weg entwickelt? Weil auch das ist ja nicht der Weg. Wenn du heute in den Raum kommen würdest, sagst, ich bin Vorstandsvorsitzender von der Aktiengesellschaft, dann glaube ich, ist in den meisten Köpfen drin, ja, dann hat er Abitur gemacht, dann war er vielleicht auf einer Uni, wenn es gut lief, auf einer Privatuni und ist jetzt Vorstandsvorsitzender. Erzähl doch mal gerne, ich weiß ja, dass es nicht dieser Weg war, aber ich glaube, es für die Zuhörer, der Weg ist ganz spannend und vielleicht auch ein ganz schönes Beispiel, wie sowas auch funktionieren kann.
Ja, Also erstmal, so wie sich das heute entwickelt hat, das hätte ich mir vor 5 oder 10 Jahren niemals erträumen können. Nie, 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 niemals. Also ich habe klassisch, ich hab mit der Schule relativ wenig anfangen können. Also ich war ein Hauptschüler, das kann man ganz offiziell so sagen. Ich bin auf die Hauptschule gegangen, ich bin auf eine weiterführende Schule gegangen, wollte eigentlich ursprünglich mal Koch werden. Das war meine damalige Intention. Mich hat das irgendwie begeistert. Ich weiß nicht warum. Ich habe dann ein Praktikum gemacht, dann war das Thema für mich danach auch wieder beendet und habe dann durch einen guten Kontakt, durch meinen Vater auch, der damals sehr stark auch unterstützt, habe ich einen Job, also eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann begonnen und auch beendet, hier in der Fritz-Erler-Schule in Pforzheim. Und aber Schule davor war für mich nie so wirklich das Ding. Ich hatte schon immer Konzentrationsschwäche. Ich war noch nie irgendwie aufmerksam genug, mich dahin zu setzen, sondern ich war immer sehr umtriebig in meiner Art. Ich war immer sehr aktiv. Das kann ich heute mit 34 Jahren so aus der Retro-Perspektive sehr, sehr gut erkennen. Und war auch ein Stück weit faul. Also das muss man auch ganz klar sagen. Ich hatte andere Interessen, das war alles viel interessanter. Zocken war interessanter, StarCraft, World of Warcraft, das war alles für mich viel, viel interessanter zu dem damaligen Zeitpunkt, als es Schule war. Und so hat auch eben das mit der Schule nicht so wirklich gepasst. Habe dann meinen Hauptschulabschluss gemacht, das auch mehr oder weniger sehr spärlich, also wirklich katastrophal. Und bin dann auf eine weiterführende Schule gegangen. Und bin dann aber in die Ausbildung zum Immobilienkaufmann durch den Kontakt meines Vaters reingerutscht und habe dann eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann in der Fritz-Erler-Schule in Pforzheim absolviert. Und dort ist es so, das war damals der zweite Jahrgang, das hieß früher, war die Immobilienkaufmann-Ausbildung, da gab es noch eine andere Bezeichnung davor, das war der zweite Jahrgang. Und du warst auf einmal mit Immobilienkaufleuten beschäftigt, alle mit Abitur, alle mit einem guten Abschluss eigentlich. Und ich als einziger Hauptschüler so zwischendrin, das hat mich immer schon so ein bisschen mitgeprägt auch irgendwie. Ich weiß, das hat mich mal so mit beschäftigt, dann auch versuchen, das Beste aus mir rauszuholen. Habe dann meine Ausbildung als Immobilienkaufmann beendet. Habe dann gedacht, ich werde erfolgreicher Immobilienmakler. Ich habe das genauso auch aufskizziert. Erfolgreich, reich, Porsche, ne? Das war genau die Vision, die ich da irgendwie hatte. Und ein Jahr später hat das Immobilienunternehmen, in dem ich gearbeitet habe, Insolvenz angemeldet. Also ich saß dann, das müsste so Ende 2013, 14, saß ich dann mehr oder weniger wieder vor verschlossenen Türen und frag mich dann so, okay, wo geht's jetzt eigentlich für mich weiter? Dann hast du wieder so eine halbe Jahr Orientierungsphase, du gammelst irgendwie für dich hin, du weißt nicht, was du machen sollst, etc. Bis dann ein Bekannter mich angesprochen hatte. Du Matthias, du kannst doch sicherlich gut verkaufen, lass uns in der Versicherung, komm zu mir in die Versicherungsagentur. Und hab dann in der Versicherungsagentur bei der Bayerischen dann meinen Versicherungsfachmann gemacht und wurde da sehr gut ausgebildet, fachlich, aber auch in der Praxis damals vom Herrn Brokop. Die hatten mich sehr, sehr hart rangenommen und haben mich fachlich auch wirklich in mich viel investiert, hab meinen Versicherungsfachmann gemacht, bin dann nochmal zur WWK gesprungen und dachte, ich kann da eine erfolgreiche Agentur aufbauen. Und dann war für mich eigentlich der Zeitpunkt irgendwann gekommen zu sagen, okay, dieses Ausschließlichkeitsagenturleben und dieses eingeengte Leben, das ist nichts für mich. Ich brauche diese Freiheit. Ich muss mich selbst gestalten und bin dann eigentlich Hals über Kopf. 2014 habe ich mein Gewerbe angemeldet. 2017 habe ich mich als Versicherungsmakler dann ganz, ganz offiziell dann selbstständig gemacht mit der Vision, dann ein erfolgreicher Versicherungsmakler zu sein. Also das war so immer mein innerer Antrieb, geprägt halt eben aus der früheren Erfahrung, dass ich immer so mich gefühlt hatte wie so im zweiten Rang, weil ich dachte, naja, ich bin Hauptschüler, ich kriege das irgendwie nicht so hin und alle um mich herum. Und ich hatte, weil alle meine Kollegen und Freunde, alle Abitur, studiert, super erfolgreich in dem Punkt. Und ich war immer so ein bisschen der Outsider, würde man heute sagen. Und das hat mich bis heute immer stark mitgeprägt. Und das war aber im Nachhinein aus dieser Retro-Perspektive für mich auch der größte Antrieb, dann auch verdammt nochmal was aus meinem Leben etwas zu machen. Ja.
Das ist ja schon bis dahin ganz spannend. Ein Punkt will ich aufgreifen. Ich finde ja, Koch ist ja ein unfassbar toller Beruf. Also ich würde gerne richtig gut kochen können. Also das denke ich mir jedes Mal. Ich weiß natürlich auch, dass es auch ein richtig harter Beruf ist. Was war für dich der ausschlaggebende Grund, nach dem Praktikum zu sagen, ich werde nicht Koch?
Arbeitszeiten, also die Arbeitszeiten waren schon, dann auch in dem Praktikum war das sehr, sehr hart. Es war sehr unregelmäßig, in der Küche zu arbeiten. Ich habe mich einfach gefragt, in dem Zeitpunkt, kann ich mir vorstellen, das mein ganzes Leben lang zu machen. Und zu mir hieß es direkt am ersten Tag, du Matthias, Koch zu sein, das ist keine, das ist kein, das ist, das, das macht die nächsten paar Jahre wieder, das gar keinen Spaß machen. Da muss man wirklich sehr mühselig drin arbeiten, bis du dann diese Vision hast zu Sternenküche und eigene Küche. Und ne, das war so ein bisschen auch die Idee dahinter. Und der Weg ist da sehr, sehr mühselig und sehr, sehr lange. Und diese Motivation hatte ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht und noch die Disziplin nicht, das durchzuziehen. Und habe dann nach dem Praktikum gesagt, das ist nicht der Weg, in dem ich in den nächsten Jahren arbeiten möchte.
Aber ist ja dann auch schon vielleicht für so einen jungen Kerl schon fast erstaunlich reflektiert, ne? Da zu sagen, okay, also wenn man oder was einfach ist mir zu anstrengend.
Naja, aus der heutigen Retro-Perspektive hört sich das sehr reflektieren. Und damals war das wahrscheinlich für mich so, ich habe da gar keinen Bock drauf. Oder es ist mir zu
Okay.
anstrengend, da irgendwie morgens um 7 da zu sein. Das war wahrscheinlich die Wahrheit. Also.
Okay, ja, okay. Ja, ich verstehe das. Okay. Dann habt ihr mit Kompass gestartet, und ich weiß, wir sind da offen miteinander. Ich hatte damals, ihr hattet so Videos gemacht, bevor es diese große Vision gab, glaube ich, von der Kompass Group. Und ich habe mir gesagt, boah, was sind das denn für Vögel? Ne, da habt ihr natürlich, so wie Marketing eben funktioniert, sehr provokant, ich sage jetzt mal Thesen aufgestellt und ihr macht's ganz neu. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann haben wir uns aber irgendwann über einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt, haben uns ja dann auch mal bei euch im Office getroffen etc. Und ich kannte über den Bekannten das schon, das ist ja der Markus Renzihausen, das dürfen wir
Korrekt.
sagen,
Ja.
genau, kannte ich schon das Geschäftsmodell so ein bisschen und halte ihn auch für einen sehr seriösen,
Ja,
sehr
ja,
nachdenklichen,
ja, ja.
sehr,
Strategisch,
sehr,
ja.
genau,
Strategisch,
strategisch
strategisch.
denkenden
Ja.
Menschen, hat Bücher geschrieben, hat mich ja auch eine Zeit lang oder tut es auch aktuell noch begleitet. Und er ist so, wie ich finde, ein sehr, sehr unaufgeregter und sehr,
Korrekt.
sehr, ja, ich
Ja.
würde fast schon sagen, introvertierter Begleiter, wenn man
Ja.
den
Ja.
so neben euch stellt. Und das war für mich der Anlass zu sagen, ja, ich möchte das auf jeden Fall mal sehen, weil bisher hat mich das nicht überzeugt und das ist wie so oft im Leben. Dann lernt man die Menschen kennen. Also ich gucke es mir an und denke, oh Gott, was für Vögel. Und dann bin ich da und denke, boah, das ist gar nicht so schlecht, was die Jungs hier machen. Und bevor wir gleich auf diesen Punkt der Sicht von außen sozusagen nochmal kommen, erzähl mal, was dann passiert ist. Du hast ja relativ kurz zusammengefasst eben, 2020 gab es das Maklerbüro, dann habt ihr den ersten Makler gekauft und jetzt habt ihr, du müsstest mich korrigieren, ich meine, die Mitarbeiter fast verzehnfacht irgendwie in den letzten, ja, eigentlich 1,5, 2 Jahren, würde ich mal so auch aussagen.
Genau, also wir hatten 2021 hatte ich diese Aha-Erkenntnis für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich leihe mir Geld, also wie so ein Kapital oder wie mit einem Immobilienkauf, ich leihe mir irgendwie Geld und kann damit ein Unternehmen kaufen, habe sofort laufende Einnahmen, habe sofort Zugang zum Kunden. Ja, das war für mich so damals, oh krass, das geht ja tatsächlich. Und hatte dann für mich in meinem stillen Kämmerchen immer schon viel gerechnet und mir das so aufgemalt und gezeichnet und hatte gesagt, okay, das ist der Weg, wo wir die nächsten Jahre hin müssen. Und dann noch auch mit dem demografischen Wandel, den du in der Branche hast. Du hast relativ viele ältere Kollegen, die in den nächsten Jahren Rente gehen wollen. Du hast viele wenige junge Leute, die nachkommen. Also du hast so ein bisschen Markt, also einfach, es war für mich so ersichtlich, okay, das ist ein Markt, der die nächsten Jahre aufblöppt. Und dann haben wir 2021, 22, wir gehen hier all in rein. Also wir haben dann wirklich, ich habe dann Geld aufgetrieben, sowohl privat über Banken, aber auch über unseren Business Angel und über unseren heutigen Investor Mike Flach, der dann auch dann später dazu kam, doch nochmal eine Seed-Finanzierungsrunde mit uns durchgeführt hat. Und ich habe dann Geld organisiert wie ein Windverrückter und war fest davon oder bin noch immer fest davon überzeugt, das ist in den nächsten Jahren eines der größten Zukunftschancen, die wir jetzt in unserer Branche haben werden, weil die Konsolidierung von Versicherungsmaklern wird in den nächsten Jahren definitiv durchgeführt werden. Das hast du ja jetzt schon bei den größeren Gewerbe- und Industrieeinheiten, wenn du diese größeren Player nimmst, die konsolidieren, die haben ja fast alles zusammen konsolidiert. Und wir sehen halt unsere Nische und unsere Chance als First Mover auch, das muss man auch so sagen, im Privatkundengeschäft. Markus, du sprichst ja gerne über Markus. Markus beschreibt das ist auch immer visualisiert, als blauen Ozean für uns. Das ist unser blauer Ozean. Und wir haben dann das erkannt, dass noch nicht so in der Erkenntnis und analytisch, wie wir das heute machen, aber damals hatten wir das schon erkannt und haben dann dort investiert und gemacht und haben dann relativ schnell Unternehmen aufgekauft. Und was dann passiert ist, du kaufst ein Unternehmen auf, du kaufst auch die Mitarbeiter mit. Also wir hatten dann auf einmal ganz, ganz viele Mitarbeiter bei uns dann mit on board. Wir haben uns vervielfacht vom Umsatz, wir haben uns vervielfacht von der Mitarbeiteranzahl und das ging, wie gesagt, in 1,5, 2 Jahren relativ schnell und genau, das war dieser Zeitpunkt und danach beginnen andere Probleme. Beginnen andere strukturelle Probleme auf Holding-Ebene, Altgesellschafter etc., weil du natürlich ein Volumen da hast und dann beginnen da andere strukturelle Hausaufgaben, die du da beobachten musst und aber es ging schon sehr, sehr schnell. Das war nicht so geplant. Also ich saß jetzt nicht da, Daniel, auch mit Markus oder so und sagen, ja, wir planen das jetzt mal so und das geht in die Richtung, sondern es war eher so, okay, da ist eben ein Markt, da entsteht gerade was, wir haben irgendwie jetzt schon einen kleineren Bestand gekauft und dann war die Frage für uns so, hey, lass uns das jetzt einfach multiplizieren bis zum Umfallen. So Wachstumsstory war für uns immer so ein riesengroßes Motto. Lass uns einfach so schnell wie möglich einfach wachsen, dabei so viele Fehler wie nur möglich machen, um zu lernen, den Feedback Loop zu adaptieren, also verstehen, was passiert da. Und das haben wir in den letzten 2,5 Jahren fast schon verrückt waren wir danach. Also wir waren obsessed, ist auf Englisch verrückt danach quasi, das so in die Tat umzusetzen. Und das war so 2020, kannst du sagen, bis 2022, 23, da waren so, das war die zweieinhalb Jahre, drei Jahre.
Ja. Ja, genau. Wir kommen gleich auf die Details, aber ist es ein Geheimnis oder verrätst du das, wie euer Unternehmen aktuell bewertet ist? Oder ist es
das ist kein Geheimnis. Wir hatten in der Seed-Runde 30 Millionen Bewertungen mit Mike Flach damals schon als Grundlage festgelegt. Jetzt befinden wir uns ja aktuell gerade auch in der nächsten Finanzierungsrunde mit Private Equity Investoren, sind da kurz davor. Wir legen schon auf jeden Fall irgendwo im mittleren zweistelligen Millionenbereich an Bewertungen. Das finden wir jetzt auch heraus dann mit den Investoren, die jetzt nächste Woche dann oder jetzt übernächste Woche dann im Gespräch mit uns sind. Dann arbeiten wir an Bewertung, was ist so ein real wert, Stand jetzt. Wir hatten 2024, auch Anfang 2024 bis jetzt einen unglaublichen Transformationsprozess durchlaufen. Da war ich auch sehr ruhig im Background. Da habe ich mich dann auch wirklich nur auf die Arbeit konzentriert. Da können wir nachher nochmal gleich wirklich interessante Insights und viele interessante Erkenntnisse, die da für mich aufgeploppt sind. Aber ich würde sagen, zum heutigen Zeitpunkt liegen wir irgendwo zweistelligen Millionenbereich der Compass Group, ja. Und mit allen Entities und Anfängen,
ja. Ja, das ist eine wahnsinnige Entwicklung. Was ich immer so schön finde, auch in unserem letzten Podcast war es, oder der letzte Podcast war mit jemandem, der Coworking Spaces jetzt deutschlandweit betreibt, dem Tobias Kolebe. Und ich finde es immer so schön, dass sich das so wiederholt, ne? Also niemand aus unserem Podcast bisher hat dort gesessen und gesagt, mein Plan ist das und ich setze das sukzessive um, sondern beim letzten Mal war es ja auch so, er saß am Pool und hat gesagt, ah, das ist eine Idee, das mache ich. Und dann hat er irgendwie ich müsste mit der Zahl lügen, ich meine für 3.500 Quadratmeter einen Mietvertrag über 10 Jahre unterschrieben. Gesagt, das wird schon gut gehen.
Es muss auch verrückt genug sein. Ja? Das sind ja auch meistens Leute, die dann auch sagen, das ist ja schon auch ein Risiko, das ist ja das Spannende, man muss ja verrückt genug dazu sein, sowas dann auch einfach zu tun. Und ich glaube, das ist dieser schmale Grat zwischen Erfolg ist ja Definitionssache, aber erfolgreich oder nicht erfolgreich, weil man halt eben den Mut halt nimmt, dann doch in dieses Risiko zu gehen. Und das ist spannend. Also das sind auch Stories, die auch uns immer wieder begeistern,
ja. Ja, das ist einfach der Unterschied zwischen, ich mache das, was ich immer mache, oder ich share mal aus, in welcher Art und Weise, ob das dann im Business ist, ob das im Sport ist, aber irgendwann sag mal so, ich will jetzt einfach, also ich habe es gesagt, du hast es gesagt, und das ist ja auch immer im persönlichen Maßstab, was jetzt auf gut Deutsch gesagt krass ist oder krasser ist, darum geht's aber auch gar nicht, einfach dieses, ich mache jetzt etwas, wo zumindest ich das immer sagen kann, wir bauen ja gerade unser Bürogebäude, unsere Halle, unsere Produktion dorthin für unser anderes Unternehmen und ich habe keinen mehr, den ich fragen kann. Das geht halt irgendwann raus, ne? Also wenn ich mal so dieses klassische Bild zeichne, ohne das auch werten zu meinen, aber dann wenn deine Eltern sich was hätten malen dürften, dann wäre es ja mit Sicherheit so gemacht, der Matthias, der macht sein Abitur, der macht ja vielleicht seine Ausbildung und sein Studium und du hast immer gesagt, so Papa, Mama, ich brauche jetzt Versicherung, was soll ich tun? Papa, Mama, ich würde mir jetzt gern ein Eigenheim kaufen. Wie habt ihr das denn damals gemacht? So. Da gehen natürlich in so einem Modell, wie du es jetzt gemacht hast, weiß ich nicht, du kannst natürlich Papa, Mama fragen, die können auch ihre Meinung sagen, nur man muss ja dann ehrlicherweise auch das nicht wertend sagen, ja, woher sollen sie es denn wissen? Die haben es ja noch nie gemacht. Und die werden wahrscheinlich eher sagen, oh, Matthias, sei bitte vorsichtig.
Ja, so, ne? Weil die, das höre ich heute auch noch. Also das, ist, das geht auch nie weg, glaube ich. Ja, das ist so ein Prozess, aber das ist so, ja. Den frägt man dann eigentlich, ja.
Ja, aber spannend und deshalb umso wichtiger und deshalb freut mich das so, wir sind ja, also sind wir nicht, aber wenn man es auf dem Papier betrachten würde, sind wir Wettbewerber, wir haben natürlich ein ganz anderes Businessmodell, kommen uns, glaube ich, überhaupt nicht in die Quere und deshalb ist es so schön, dass man sich einfach austauschen kann und ja auch da im Zweifel voneinander lernen kann und ich finde das ganz beeindruckend und jetzt genug der Bauchpinselei, weil wir hatten eben ja das schon mal das Thema, so ich habe gedacht, boah, was für Vögel und war dann bei euch und habe gesagt, okay, das ist echt ein spannendes Modell, es ist nicht meins, habe ich euch auch damals gesagt, wir arbeiten ganz anders, das ist auch okay und es gibt auch nicht besser oder schlechter, aber ihr habt natürlich in der Branche wahnsinnig was ausgelöst und in der Branche stimmt vielleicht gar nicht, sondern es gibt ja so ein paar Maklergruppen etc., in denen ich drin bin und man muss vielleicht für die Menschen von außen sagen, das ist keine homogene Welt, sondern weiß ich nicht, da ist irgendwie ein sehr, sehr starker Trieb, andere zu kritisieren. Und ihr habt ja ordentlich Fett wegbekommen und bekommt es ja auch aktuell noch. Du hast ja mal einen Podcast dazu gemacht, mit Markus zusammen, glaube ich, wie man mit Hatern und ihr, ich glaube, ihr habt sogar das Wort Feinde in den Mund genommen, wie man damit umgeht. Und das ist natürlich, ich kenne deinen Background, du bist ja, ne, wir sind ja ganz ähnlich unterwegs, kleine Familie, eine kleine Tochter businesstechnisch eine wahnsinnige Entwicklung, aber du bist ja immer noch der Mensch Matthias Schmidt mit all dem, was man sich bei so einem Menschen halt vorstellen kann. Und ich lese das manchmal und denke, das ist aber ganz schön krasser Tobak, der hier durch die Foren und Gruppen etc. geht. Und was macht das mit einem? Was hat das damals gemacht und ist es heute anders?
Damals, ich würde jetzt mal sagen, gehen wir so 6 Monate zurück, die letzten 6 Monate, sagen wir mal so vom 1. Januar bis jetzt Juli oder sowas, oder jetzt bis Mitte August oder bis August. In diesem Zeitraum geht das nicht spurlos an einem vorbei. Das muss man auch ganz offiziell zugeben. Ich kann heute damit wesentlich besser umgehen. Ne, das ist mir jetzt heute nicht mehr so, ich habe das nicht mehr so den Fokus drauf, wenn da irgendjemand im Forum halt irgendwas mal schreibt und so weiter. Dann frage ich mich, aus welcher Perspektive kennst du alle Informationen, liegen dir alle Insights vor? Und das kann gar nicht sein, deswegen urteilst du ja gleich so. Ne? Also ich versuche das für mich so zu visualisieren. Damals bin ich damit gar nicht klar gekommen, weil das nagt an einem da drin, wenn dich jemand kritisiert öffentlich, ne, und dann auch vielleicht diskreditiert und so weiter. Und ich habe ja dann auch in der Zwischenzeit, ich habe so viele negative Nachrichten gekriegt, ich habe Anrufe bekommen, mich haben da Leute angeschrieben, ich habe ja da Morddrohungen gekriegt, weiß Gott nicht was alles, ist alles auf mich eingefallen.
Ich wollte sagen, kritisieren würde ich immer sachlich bezeichnen. Ja, also ich kann dein Geschäftsmodell kritisieren und ich kann das auch versuchen darzulegen, aber das war ja
persönlich, das waren persönliche Dinge. Aber mittlerweile ist mir das ehrlich gesagt, ich gehe damit mittlerweile sehr gut um. Du gewöhnst dich irgendwie dran, du baust irgendwie so einen eigenen Radius irgendwie um dich auch auf, lässt dann nicht mal so viel an dich ran, stehst über viele Dinge ein bisschen nüchterner, bist ein bisschen rationaler auch, nicht so sehr emotional in diesem Prozess mit drin. Das kannst du auch nicht irgendwie trainieren oder das musst du durch diesen Prozess irgendwie erlernen und mit diesem Schmerz, ja, das ist schon ein schmerzvoller Prozess, weil du liegst halt auch da und fragst dich, okay, der ist jetzt irgendwie gegen dich, da sind irgendwelche Leute, die sind gegen dich, also du bist dauerhaft in dieser Paranoia-Welt unterwegs und denkst, die ganze Welt scheint gegen dich zu sein, ja, das ist so ein bisschen das Motto. Damit muss man umgehen lernen und dafür habe ich halt meine Familie. Ja, das ist meine Tochter, ich habe noch einen kleinen Sohn, ich habe eine wunderbare Frau, mit der ich sehr lange zusammen bin, sehr lange verheiratet bin, sehr fundamental immer schon eigentlich familienorientierter Mensch bin und da schöpfe ich dann für mich diese Energie und denke mir, what is really matter? Und da ist meine Tochter, da ist meine Frau, da ist meine Familie da, denen geht's gut, wir können uns alles erlauben, was wir uns erlauben möchten, wir können leben und solange das dieser Kosmos für mich funktioniert, bin ich glücklich, dann passt das für mich alles und diese fast unreale Welt, ja, weil irgendjemand im Forum etwas schreibt, das betrachte ich als nicht reale Welt. Das ist für mich wie eine Art Spiel teilweise, wo irgendjemand jetzt halt losgetröttelt ist und meint, der muss halt irgendwie rumstöchern. Damit konnte ich damals nicht umgehen. Heute habe ich mir da so ein Radius für mich aufgebaut, einen Schutzwall für mich aufgebaut und kann damit sehr, sehr gut umgehen. Aber du bist natürlich oft in Gedanken und überlegst ja, warum und was ist da passiert und wer ist da gegen dich, ne? Und dann, warum kriegst du diese Nachrichten und kriegst Anrufe? Und also es ist schon ein intensiver, emotionaler Prozess, den man da durchläuft, aber der macht einen stärker. Ich schöpfe daraus sehr viel Kraft für mich, ja. Und ich habe gute Menschen um mich herum, also wirklich tolle Menschen um mich herum. Da zählt ein Markus dazu, da zählt ein René für mich dazu, mit denen ich auf High Level viel diskutieren und besprechen kann. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn du da ganz alleine für dich bist. Das ist immer, das muss man, ne, du brauchst irgendein Sprachrohr, wo du dich mal hinsetzt und sagst, du Markus, komm, lass mal über das mal sprechen, das liegt mir gerade irgendwie auf dem Herzen oder dir, Markus. Und dann sprechen wir darüber, und das tut gut, so fangen wir uns auf, so schöpfen wir Energie, so erarbeiten wir neue Pläne wieder und so findet jeder seine Mechanismen. Aber es ist ein emotionaler Prozess, der definitiv schmerzvoll ist und da wächst man rein und entwickelt, wie gesagt, Schritt für Schritt für Schritt einen Umgang damit einfach. Ja? Wie geht man damit um? Und, es wird einfach, dann wenn du Dinge tust, also egal, was man macht in dieser Welt, es wird immer Menschen geben, die nicht damit einverstanden sind, welchen Weg du da einschlägst. Ja, und vor allem so intensiv, wie wir denn auch in der Öffentlichkeit gegangen sind in den letzten paar Monaten oder auch davor, sorgt natürlich bewusst auch dafür, dass wir ganz, ganz viele Menschen und auch den Status quo bei uns in der Branche, dass wir den triggern. Und dass viele Menschen dann nicht begeistert sind davon, dass wir jetzt anfangen, quasi auch im MA-Sektor mitzuspielen. Und dass wir auch anfangen, auch draußen vielleicht Dinge zu kommunizieren, die einfach die Wahrheit sind, aber man will sie nicht hören. Oder weil wir gewisse Dinge auch einfach an den Pranger stellen oder hinterfragen, kritischer hinterfragen, als sie sonst hinterfragt werden. Weil es macht ja sonst irgendwie niemand. Und natürlich muss man dann auch damit einfach rechnen, Daniel. Und das plane ich in jedem, in jedem Marketing-Move und jedem, dann planen wir das natürlich mit ein, dass wir bewusst irgendwelche Trigger bedienen. Und wir wissen dann, da fällt dann irgendwie, wie gelangst du ins Wespennest irgendwie rein und dann fällt das irgendwie alles auseinander und damit planen wir heute, rechnen wir heute und ich glaube, dieser kritische Hinterfragen, wie können wir die Branche noch besser gestalten, wie können wir unser Unternehmen noch besser gestalten, welche Dinge müssen wir gehen und alle schöne Dinge, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, hunderten von Jahren entstanden sind, außerhalb der Komfortzone entstanden und wir gehen bewusst versuchen, dieses Narrativ zu verlassen. Ja, versuchen bewusst kritischer oder anders dazu denken oder mal Dinge zu hinterfragen und dann natürlich auch rauszukommunizieren. Da haben wir kein Geheimnis mit, ganz transparent, ganz offen. Und das verletzt, berührt und trifft sicherlich auch andere Menschen. Und dann entsteht natürlich so eine Art Gegenpol. Und ja, zusammengefasst ist das dann ein spannender
Punkt. Es wäre meine Frage gewesen, woher glaubst du, kommt das? Du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, weil er natürlich Leute triggert. Ich muss tatsächlich sagen, das, was sie früher gemacht hat, fand ich deutlich schlimmer und ich nenne es jetzt mal abschätzender, als es heute ist. Ist aber gut, da war er irgendwie auch 4 Jahre jünger und man macht einfach mal und vielleicht so ein bisschen diese kleine Jungsmentalität, so würde ich es mal nennen.
Leichtsinn, genau.
Ja, jugendlicher Leichtsinn ist das Wort, genau. So nach dem Motto, so wir, ich sage jetzt mal böse Halbstarken, erklären den anderen jetzt mal, wie die Welt funktioniert. So im Fußball wird man dann zweimal gefoult und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Man sieht einen Entwicklungsprozess und jetzt ist es natürlich viel, klar, ihr habt natürlich immer noch was Provokatives, aber nie auf einer, aus meiner Sicht, unsachlichen Ebene, sondern es ist einfach, ihr habt eine Meinung zu einem Thema, die kann man teilen, muss man nicht teilen, dann kann man sich damit auseinandersetzen. Aber das, was ich lese, es gibt ja Menschen, die da unterwegs sind und ich denke, ich bin immer kurz davor, manchmal habe ich schon Sachen getippt und dann denke ich so, ach komm, ist ja völlig egal, weil mich das gar nicht, also mir kann es ja am Ende egal sein, aber ich will verstehen, wie man so eine Kampagne daraus machen kann. Also ich denke immer, ich kann, also wenn ich jetzt auf mein Geschäft blicke und sage, okay, wir sind ganz gut gewachsen, wir haben so viele Herausforderungen, ich habe gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, aller Welt zu erklären, warum Matthias Schmidt ein dummer Typ ist. Ja, so und ich will das einfach manchmal verstehen und ja, ich weiß es nicht und klar, provokativ oder triggern ist das eine, aber den Rest verstehe ich einfach nicht.
Ich glaube, da geht's auch egozentrische Absichten etc. Du darfst ja auch nicht vergessen. Ich meine, am Ende des Tages ist das ja alles mit Fundament gegossen. Da steht ja auch was hinten dran. Also am Ende des Tages zählt das Ergebnis. Ich meine, ich kann mich jetzt heute hinstellen und kann ein bisschen bewusster oder unbewusster ein bisschen drumherher klappern, aber ich weiß auch, was hinten dran passiert. Also ich kann auch alles vorweisen. Ich kann die Ergebnisse vorweisen. Es ist was hinten dran. Es arbeiten Strukturen, es arbeiten Mitarbeiter hier, es gibt Zahlen. Also, und ich glaube, das ist auch so ein Triggerpunkt, so ein bisschen auch. Wie kann der Schmidt, ja, der halbstarke Hauptschüler, so nach dem Motto, das war immer auch bei mir geprägt in meiner, daraus schöpfe ich für mich was. Das hört sich so banal an, aber das war immer in all meinen Jahren war das immer so ein bisschen dieser Triggerpunkt für mich dann. Ja, und das wird daraus was zu schöpfen. Und auf der anderen Seite wird gefragt, wie kann dieser Hauptschüler da, ja, innerhalb kürzester Zeit, und ich sage wirklich in kürzester Zeit, in Rekordzeit, so ein Ding dorthin klatschen, und was ist mit mir, was passiert mit mir? Und man versucht natürlich gerne, von sich immer gerne wegzuschieben und zu sagen, ja, ich nicht, aber die anderen, und das spielen wir schon auch immer wieder mal bewusst, ja, und da sind wir stolz drauf, da sind wir sind dankbar für das, was wir haben. Ist auch mit Werten unterlegt hier mittlerweile. Wir haben mit Markus sehr, sehr viel darüber gesprochen. Welche Werte verfolgen wir denn auch intern und so weiter? Sind dankbar, aber wir sind auch stolz. Und wenn wir stolz sind, können wir auch darüber ganz offiziell, können wir rauskommen und können auch mal vielleicht über die Stränge schlagen, immer mittlerweile bewusster, als es damals war. Das ist ganz gut beschrieben. Und ich glaube, das löst bei manchen Menschen halt eben dieses Unglück aus und dann bleibt denen nichts mehr anderes übrig, als die sachliche Ebene zu verlassen und eben unsachlich zu werden und halt beleidigend werden. Ja. Aber das wollen wir nicht, das sind wir nicht. Wir wollen niemanden beleidigen oder diskreditieren. Das ist nicht unsere Art und Weise. Wir lassen uns aber auch gerne beleidigen, warum auch nicht. Das prallt bei uns mittlerweile ab. Ich meine, das ist unsachlicher, kannst du eigentlich gar nicht sein. Und mehr zugeben, dass du eigentlich hier nichts Sachliches einbringen kannst, geht ja gar nicht. Also, wenn gar nichts mehr geht, beleidigt man die Leute. Also das ist so dass die letzte Instanz irgendwie.
Ja, okay. Jetzt haben wir über den unangenehmen Part gesprochen, oder für dich natürlich unangenehmen Part. Jetzt habt ihr aber natürlich noch ein paar Herausforderungen. Wir kommen ja mit unserem Mittelstandswerk ist ja auch zweigeteilt und in einem Bereich kommen wir aus dem Bereich Prozessberatung, Managementberatung etc. Und wenn ich aus dieser Brille auf euch drauf schaue, sage ich so, wow, wenn man in 2 Jahren seine Mitarbeiter verzehnfacht, die im Zweifel ja auch nicht selber eingestellt hat, dann wird da die ein oder andere Herausforderung warten und oder kommen oder sein. Und was ist da so euer Ding? Also in Teilen wahrscheinlich höchst chaotisch zugehen und man muss viel Feuer löschen. Wie geht ihr damit um? Was ist da so euer Fahrplan? Wie kriegt ihr das integriert sozusagen?
Wir haben, ich glaube, dieses Jahr haben wir erst wirklich damit begonnen, einen Transformationsprozess einzuberufen. Ich gebe dir recht, 2020, 2023 Chaos pur. Wenn du in der Geschwindigkeit hochfährst, du kannst gar nicht so schnell hinterherziehen, die Struktur, das ist unmöglich. Du kommst ja gar nicht hinterher, so viel, du hast gerade mit Bränden löschen, ich bin aufgewacht, Brände gelöscht, schlafen gegangen. Und 2024, so Januar, Februar, als wir da noch ein bisschen interne Thematiken hatten, mit einer Streitigkeit noch in der Öffentlichkeit, mit ehemaligen Gesellschaftern, Mitgesellschaftern, wie auch immer, dann war für mich eigentlich klar, Matthias, das kann so eigentlich nicht weitergehen. Und meistens wird es ja nochmal schlimmer, bevor es besser wird. Und wir waren da wirklich an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, shit, wir sind wirklich gerade in einer sehr, sehr beschissenen Situation. Da bin ich auch ganz transparent. Da gibt es nichts zu verheimlichen. Das war so. Das ist jetzt nicht mehr so zum Glück. Das ist ja schnell immer in der Umsetzung, aber es war so. Und der Wendepunkt, der absolute Wendepunkt kam dann, als wir Robert Thursi, ehemaliger CFO von der Vaudepot-Bank, FNZ-Bank in Frankfurt, zu uns geholt haben. Und Robert ist ein analytischer Controller, durch und durch, Prozesse, Zahlen, Finanzen etc. Und ich habe zu Robert am Anfang gesagt, im ersten Bewerbungsgespräch, Robert, wenn du zu uns kommst, wenn wir das hinkriegen mit dir, dann möchte ich, dass du eins tust hier, dass du jeden Stein in diesem Unternehmen einmal umdrehst und guckst, ob dort unten irgendetwas versteckt ist, was wir reparieren müssen oder dass wir das alles aufdecken. Wir müssen einmal alles aufdecken. Und Robert hat in echt, also in Highspeed-Geschwindigkeit einiger weniger Wochen Cashflow-Planung gemacht. Wir haben Finanzen Überblick gebracht. Wo stehen wir mitarbeitertechnisch? Also wir haben einmal komplett diesen ganzen Finanzprozess komplett aufgegossen und einmal in Übersicht gebracht. Das mussten wir so oder so tun, weil wir parallel dazu noch in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei Zahlen vorbereitet hatten für die Finanzierungsrunde für die anstehende. Also wir waren quasi so in dieser Sandwich-Situation, aber wir mussten das jetzt tun. Es gab auch kein, wir konnten nicht mehr sagen, wir konnten verschieben das jetzt erst nächstes Jahr, sondern wir mussten das jetzt aufbauen, mussten sagen, stopp, wir müssen jetzt Strukturen schaffen. Wir müssen jetzt, bevor wir weitermachen, Zukäufe tätigen und weiter diese Skalierung voranbringen und Marketing, wir müssen jetzt Strukturen schaffen, ansonsten Daniel unter uns gesprochen, wäre mir das abhanden, das wäre explodiert oder implodiert. Ich hätte das gar nicht mehr auffangen können. Das wäre zu chaotisch gewesen. Wir hatten zu viele strukturelle Hausaufgaben einfach intern, die uns, wenn wir nicht einen klaren Cut gezogen hätten und auch ein Effizienzprogramm 2024 einberufen hätten und solche Dinge haben wir dann über Nacht mit Robert dann aufgearbeitet und mit Markus gemeinsam. Wäre das sehr, sehr gefährlich geworden für alle. Weil wir hatten die Streitigkeiten in der Öffentlichkeit, Rechtsanwaltsthematiken etc. Wir hatten dann quasi logischerweise Reputationsprobleme, wir hatten intern strukturelle Probleme, wir hatten finanzielle Probleme. Es kam ja alles dann, das war ja alles eine Sandwich-Situation, die schon extrem auf dieses Unternehmen gedrückt hat. Und dann habe ich gesagt, oh no way at all, wir müssen jetzt quasi diesen radikalen Weg gehen. Und dann hat der Robert diese Zahlen aufgebohrt und wir haben dann erstmal ersichtlich, hey, wo stehen wir denn eigentlich? Ja? Mhm. Wie viel Revenue haben wir? Wie viel Gewinn haben wir? Wo verbrennen wir Geld? Wie viele Mitarbeiter haben wir da? Wie viele Mitarbeiter haben wir da? Ist das effizient genug? Ist das nicht effizient genug? Und haben dann in kürzester Zeit ein Effizienzprogramm 2024 einberufen. Das ist ein internes Programm, was wir dann uns alle auf die Agenda geschrieben haben und haben dann angefangen, durchzustrukturieren. Bei Mitarbeiteranzahl, wir haben geguckt, welche Mitarbeiter sind sinnvoll, welche sind nicht mehr sinnvoll. Was passt nicht mehr. Also wir mussten einen starken Transformationsprozess machen. Wo können wir Software zusammenlegen? Wo können wir Unternehmen quasi konsolidieren? Also all diese Fragen, die ich eigentlich die letzten 2,5 Jahre fast ignoriert hatte, sind auf einmal plötzlich gestellt worden. Und wir hatten aber nicht mehr so lange Zeit, irgendwie dann zu sagen, nee, wir machen das, wir schieben das jetzt irgendwie auf, sondern wir mussten jetzt schnelle, straffe und konsequente Entscheidungen treffen. Und die haben wir dann getan. Das war 2024 in Highspeed.
Du hast gerade angesprochen. Ja, sorry, da hängt es gerade. Da hängt gerade die Leitung. Ist nicht schlimm. Ja. Du hast es gerade angesprochen. Ihr habt einen absoluten Experten geholt, der euch bei der Strukturierung des Unternehmens geholfen hat. Jetzt habt ihr ja einige Experten in der Vergangenheit geholt. Also ihr habt ja, wenn man so ein bisschen in der Branche unterwegs ist und da auch, würde mich jetzt mal als ganz gut vernetzt beschreiben, habt ihr ja den einen oder anderen, im Fußball würde man sagen, Königstransfer gelandet. Das heißt, ihr habt Personen dazugeholt, die in ihren Bereichen schon bewiesen haben, dass sie wirklich außerordentlich gute Arbeit leisten und mit sich ja davor außerordentlich gut vergütet worden sind. Und wie schafft ihr es als Startup? Du hast eben gesagt, auch in teilweise natürlich chaotischem Wachstum. Wachstum muss immer chaotisch sein aus meiner Sicht, aber es darf nie außer Kontrolle geraten. Da war es kurz davor, hast du gesagt. Wie habt ihr es geschafft, die Leute von euch zu überzeugen?
Ich glaube, die Compass Group ist ein sehr unternehmerisch Unternehmen. Wir denken alle sehr unternehmerisch. Wir haben unternehmerische Visionen. Wir versuchen Dinge zu tun, die man vielleicht dann als verrückt erachtet. Wir haben also dieser Unternehmer-Spirit, dieser Entrepreneur-Spirit ist etwas, was uns alle hier drin auch antreibt. Also wirklich alle, die seit Jahren mit dabei sind oder die neu dazukommen und auch diese neuen Personalien, die jetzt dazukommen, ob das jetzt Jan Ross sich dazu entschieden hat, bei der Grafenberg mit uns mitzubeleiten, Robert Husi, der mit dazu kam, etc., haben alle diese Vision eben verstanden und sagen, hey, ich komme vielleicht aus einem Konzern, ja, ich komme vielleicht aus diesen Strukturen, ich hätte mal wieder Bock, etwas mit Impact zu begleiten, auch wenn man weiß, dass das vielleicht mal etwas chaotischer oder dynamischer abläuft, etc., ne? Und hier haben wir immer mit den Leuten offen und ehrlich gesprochen, haben dann immer gute Lösungen gefunden. Ne? Also es war nie so, dass wir gesagt, schwierig, sondern wir hatten uns hingehockt, haben den Weg in der Vergangenheit aufgezeigt, haben aufgezeigt, wo möchten wir in Zukunft hin und haben gesagt, siehst du dich da drin? Du musst natürlich wissen, dass wir aus einer Zeit kommen, die chaotisch war. Wir werden wahrscheinlich noch dieses Jahr definitiv noch dynamisches Wachstum drauf haben. Und kannst du dir vorstellen, unternehmerisch diesen Weg halt mitzugehen? Und das ist, glaube ich, eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Dann möchte ich jetzt eher diesen Corporate-Weg für mich nochmal weitermachen, ganz in Ruhe, wo ich einfach ganz entspannt meine Sachen machen kann. Oder möchte ich hier ein Unternehmen formen, ja, maßgeblich mitformen, maßgeblich mitgestalten. Und ich glaube, das ist etwas, was diese Menschen, auch sehr erfolgreiche Menschen, die in ihren Bereichen wirklich exzellent sind, da sind sie alle, die bei uns mittlerweile arbeiten, auch antreibt. Ja, das sind auch Antreiber, die sagen, okay, jetzt, das ist spannend, hier kann ich mitbegleiten und hier hat meine Arbeit einen Wert. Ja, kann ich wertvoll mitgestalten. Und das ist so ein bisschen ein Punkt, den wir immer wieder gespielt haben. Natürlich auch mit schlauen Paketen auf Finanzebene, die wir gebastelt haben. Ja, wir haben natürlich Parameter auch. Wir sprechen heute von dem VISOR-Programm, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Es gab das Zukunftsfinanzierungsgesetz, die ja quasi diese Sache etwas aufgelockerter hatte, ein bisschen einfacher gemacht hat. Und mit solchen Parametern arbeiten wir und versuchen, die Leute mit auf die Reise zu nehmen. Ja.
Das ist spannend, ja. Wo steht die Compass Group denn in 5 Jahren?
Das ist eine sehr philosophische Frage. Wo steht die Compass Group in 5 Jahren? Ich kann dir sagen, wo die Compass Group Ende 2027 stehen wird, weil das ist so aktuell gerade die Planung, die wir gemacht haben. Wir werden über 2,5 Millionen Kunden bei uns auf der Plattform haben. Das ist eine wichtige KPI. Also wir möchten unbedingt eine 7-stellige Anzahl an Kunden bei uns auf der Plattform verwalten, servicieren, steuern etc. Wir möchten sowohl in Schweiz, Österreich, Benelux-Länder, aber auch in Europa weitere Zukäufe tätigen in diesem Bereich. Also wir möchten auch internationalisieren. Wir sehen da auch in anderen Märkten riesengroße Chancen, wobei Deutschland schon die größte Konsolidierungswelle in den nächsten Jahren nach sich ziehen wird. Und wir möchten eigentlich in dieser Nische im Privatkundensektor eigentlich der Nummer 1 Konsolidierer sein und möchten mit den KPIs wie Revenue, Kundenanzahl, möchten wir die absolute Nummer 1 in diesem blauen Ozean in den nächsten Jahren auf die Beine stellen. Wir haben andere Visionen noch hinten dran. Ich meine, wir gründen jetzt einen Assekurateur gerade, also das heißt, wir packen hinter unser Portfolio-Management einen Assekurateur hinten dran. Wir werden viel auch in Machine Learning, AI investieren. Hier wird der Jan Todkamer frisch dazu, Jan ist Schulfreund mit mir, ne, der dann auch bei sehr erfolgreichen Banken gearbeitet hat, wo wir der Technologie und Data Hub gerade entwickeln. Wie können wir Daten noch einfacher servicieren, besser machen, um den Kunden noch besseren Service zur Verfügung stellen? Und ich glaube, einen tollen, modernen Player zu bauen, das ist so die Vision, die ich in den nächsten bis 2027 anstrebe. Genau, das ist die Compass Group, ja. Mitarbeiteranzahl, es ist kein KPI mehr, overhiren ist gefährlich, ja. Das will ich so nicht mehr tun, vielleicht noch Down Learning, es ist gefährlich, auch einfach zu viele Leute dann auch, zu schnell, da braucht man auch ein gewisses Konzept. Wir wollen mit den Besten der Besten zusammenarbeiten, wir wollen was Tolles hinterlassen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen philosophisch die Vision. Wenn du mich von den Finanzen her fragst, kann ich dir den Finanzplan aufmachen, den wir jetzt bis 2027 aufgebohrt haben. Aber das ist eher langweilig, da sage ich dir ehrlich, sondern unsere Vision ist wirklich in unserem Bereich, in der Nische, in der wir sind, die Nummer 1 Plattform zu bauen in Europa.
Spannend. Das ist ja ein ganz, ganz ordentliches Ziel. Und ja, ich wünsche euch dabei auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Und dass die Reise vielleicht in ein bisschen mehr Strukturen so weitergeht. Was glaubst du denn, was eure größten Herausforderungen sein werden? Du machst das jetzt schon ein paar Jahre. Was wird so das Schwierigste werden? Was beschäftigt dich?
Mich beschäftigen eigentlich, um genau zu sein, drei Dinge. Das sind drei Dinge, die mich wirklich maßgeblich beschäftigen. Der erste Punkt ist, welche Unternehmen können wir in den nächsten 18 Monaten einkaufen, die strategisch zur Compass Group passen? Das ist eine wichtige Fragestellung für uns. Also wo können wir sinnvoll dazu kaufen? Wir haben eine sehr, sehr große Deal-Pipeline. Also wir haben in den letzten Monaten sehr intensiv gearbeitet. Wir haben eine große Deal-Pipeline. Wir haben einen sehr guten Zugang zum Markt auch. Auch durch diese Marketingaktionen, die wir in den letzten Monaten und Jahren gemacht haben. Wie gesagt, da haben wir einen guten Zugang. Da frage ich mich, welche Unternehmen passen zu uns? Wie können wir sinnvoll einkaufen? Wie können wir weiter stark wachsen mit diesen M&A-Transaktionen? Der zweite Punkt ist, wie können wir die Datenverarbeitung, Datenintegration, also sprich Bestandsübertragung, GDV-Daten, BIPRO, Datenverarbeitung noch viel, viel effektiver gestalten, auch mit solchen Anwendungsfällen, mit Machine Learning Tools, mit AI und solche Sachen. Das erspart uns wahnsinnig viel Arbeit jetzt schon in einzelnen Anwendungsfällen. Das ist etwas, wo ich für uns als Konsolidierer als einer der größten Hausaufgaben in den nächsten Jahren sehe, weil das natürlich schon auch Auswirkungen hat. Wenn du extrem einkaufst und extrem einkaufen willst, was wir tun wollen, viele kleinere Unternehmen auch, dann hast du natürlich auch das Thema, wie gehst du mit den Daten um, also mit der Integration dieser Unternehmen um? Wie können wir quasi schneller integrieren, um die Integration noch leichter hinzubekommen oder auch für die Mitarbeiter, die dort arbeiten, noch besser hinzubekommen? Das ist ein Thema, was mich den ganzen Tag beschäftigt. Da diskutiere ich mit Jan, mit Ludwig etc. den ganzen Tag drüber. Da sprechen wir sehr intensiv drüber. Das ist auf jeden Fall
vor allem auch ein Branchenthema, ne? Weil ich weiß nicht, ob es eine Branche gibt, in der es so viele unterschiedliche und schlechte Standards gibt auf Seiten der Versicherer. Also das denke ich jedes Mal, wieso man sich da nicht auf einheitliche Themen einigen kann. Und da gibt's ja, also ich bei Allianz spreche, weil es zum Beispiel nicht mal mehr ein Geheimnis aus, glaube, die mussten das letztes Jahr einen hohen Strafbetrag bezahlen, weil die es nicht in der Lage sind, ihre natürlich riesengroße EDV in den Griff zu kriegen.
Ah, das ist.
Also das ist ja ein Kampf gegen Windmühlen. Und ich sage mal, im Vergleich zur Allianz seid ihr der etwas größere Fliegenschiss als wir, aber es ist natürlich immer noch ein Fliegenschiss, ja.
Das Lustige ist dann, das ist vielleicht auch der Vorteil dann auch von uns, Daniel, weil wir unternehmerisch vielleicht viel, viel auf der grünen Wiese Dinge neu beginnen können und neu denken können. Ja. Ich glaube, es ist eine Mammutaufgabe, wenn fast ein unmögliches Projekt, ein Tanker wie die Allianz oder egal welche Versicherer in der Größenordnung auf einen da umzuswitchen. Du hast natürlich dann auch immer die Gefahr, das kommt ja auch noch mit dazu, das muss ja dann über den Aufsichtsrat oder über den Vorstand abgesegnet werden und beinhaltet erstmal halt straffe und starke Investitionen, was die Gewinne logischerweise schmälert. Und dann hast du wieder interne Verzankungen. Also ich glaube, es ist ein komplexeres System, als wir uns das vorstellen, zwischen technischer Umsetzung, aber auch logischerweise Investitionen und Kostenseite, also Politikum intern. Da habe ich viele Gespräche in den letzten Monaten dazu geführt. Und wir können eben jetzt viel, viel einfacher mit kleineren Investitionen eben auf der grünen Wiese beginnen und haben da vielleicht einen erheblichen Vorteil für uns, den wir in den nächsten Jahren anpacken wollen. Und der dritte Punkt ist, habe ich noch gar nicht erwähnt, der dritte Punkt ist, das beschäftigt mich wirklich, das Who. Da diskutieren wir sehr, sehr häufig drüber mit Markus. Also wer arbeitet mit uns? Wer fehlt noch? Wen können wir im Puzzleteil ergänzen, damit dieses Puzzleteil abgeschlossen ist? Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Bereich, weil die Menschen machen hier drin den Erfolg, ja. Ich bin Vertreter der Compass Group als Vorstandsvorsitzenden, aber die Menschen, die wir hier, die in den Positionen hier arbeiten, die gestalten dieses ganze Unternehmen mit. Die sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass hier Erfolge erzielt werden. Und wir haben hier, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, in den letzten paar Monaten haben wir ein Top-Performer-Team aufgebaut an Menschen, die jeden Tag alles für dieses Unternehmen geben und das ist natürlich für uns auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dort einfach schlaue Entscheidungen zu treffen, Mitarbeiter gut zu behandeln, eine gute, erfolgreiche Kultur einzuführen und. Das sind eigentlich drei wesentliche Dinge, die mich immer wieder beschäftigen, jeden Tag. Wir haben das Finanzierungsthema mit Robert jetzt geklärt, weil Robert kennt sich in diesem Bereich optimal aus. Also er ist sehr stark mit den Investoren jetzt im Austausch, liefert dort Zahlen, die wir aktuell gerade benötigen. Markus und ich arbeiten sehr viel strategische Dinge gemeinsam aus, was heute für mich, Markus ist für mich nicht nur heute ein wichtiger Geschäftspartner und Vorstandskollege, auch ein sehr guter Freund geworden. Wir haben sehr viele Nächte miteinander verbracht und sehr viele Diskussionen miteinander geführt. Und René, ich habe 2020 mit aller Elan dieses Unternehmen hochgezogen, operativ. Und darauf bin ich sehr stolz. Und das sind Dinge, die mich beschäftigen. Darauf konzentrieren wir uns. Ich würde es nicht komplizierter machen, als es tatsächlich ist, weil du kannst natürlich das alles auch wesentlich weiter ausweiten. Aber ich glaube, wir haben unser Product Market Fit gefunden. Ich glaube, wir haben unser Geschäftsmodell gefunden. Wir haben sind gerade dabei, die Strukturen dafür aufzusetzen mit aller Gewalt und aller Konsequenz. Und wir haben die richtigen Leute da. Also ich bin heute, Stand heute, am 9. August motivierter und blicke positiver auf dieses Jahr, als ich das vielleicht noch vor 3 Monaten getan habe.
Ja, verständlich, ja. Matthias, ich glaube, das war ein schöner Abschluss. Es war eine ganz, ganz interessante Reise durch, ja, im Prinzip dein Leben und das Leben der Compass Group. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg für die Zukunft. Vielleicht ein bisschen ruhigeres Fahrwasser, wenn es gewünscht ist und wenn es notwendig ist. Und wenn die See was rauer wird, auf jeden Fall habt ihr, glaube ich, ein paar gute Kapitäne an Bord. Und bedanke mich für deine Zeit. Und sage bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank dir, Daniel.
Prima. Bis bald. Tschüss.
Danke.